Also wir ziehen zuerst die Daten natürlich von der Plattform. Die Plattform gibt uns jetzt mal insbesondere historische Händlerdaten. Wie lange ist der Händler schon auf der Plattform? Wie viel Umsatz macht er? Wie sind seine Kundenratings? Wie viel Retouren und dergleichen hat er?
Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host Christina Casala.
Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 281 von Payment und Banking. Heute sind wir on Tour und besuchen zwei Gründer in ihrem Büro in Berlin. Mir gegenüber sitzen Miriam Wohlfahrt und Jens Röhrborn. Beides keine unbekannten Gesichter der Branche. Vielmehr sind sie seit vielen Jahren aktiv in der Szene verwurzelt. Nun haben sie etwas gemeinsam auf die Beine gestellt. Ihr Unternehmen Banksware vergibt Kredite an Plattformhändler und schon jetzt wird Banksware zu den spannendsten Neugründungen im Jahr 2020 gezählt. Ich freue mich, heute bei euch zu sein, Miriam und Jens, und mit euch über die Entstehungsgeschichte von Banksware, über eure Ziele und Visionen und die nächsten Schritte zu sprechen.
Miriam, du hast mir neulich mal in einem Gespräch erzählt, dass nicht du das Thema gesucht hast, sondern das Thema dich gefunden hat. Kannst du ein bisschen was zur Historie von Banksware und zum Entstehen des neuen Startups sagen?
Genau. Also weißt du, Themen ist es ja oft so, wenn du kundengetrieben bist und kundenzentriert denkst, dann finden oft die Themen zu dir, weil du merkst, dass es einen Bedarf für irgendetwas gibt. Mhm. Und dieser Bedarf, eine Online-Lending-Solution zu haben für Händler, also es gab eben mehrere Anfragen auf der, ich sag jetzt mal, in meiner RatePay-Funktion von Händlern, die wir als RatePay bedient haben, die uns gefragt haben, ob wir das nicht anbieten könnten und ob wir unser System, das RatePay-Scoring-System, nicht so entsprechend anreichern könnten.
Adorsys, Driving Payment Transformations. Adorsys entwickelt innovative, skalierbare Services und Lösungen für die Finanzindustrie. Mit 15 Jahren Branchenerfahrung, High-Quality Professional Services und Solutions sowie direktem Zugang zu EU-agierenden Gremien deckt Adorsys den gesamten Digitalisierungsprozess durch Open Banking Know-how für ihre Kunden ab, sowohl für die Modernisierung bestehender Systeme als auch zur Implementierung neuer Geschäftsmodelle bietet Adorsys ihnen den komplett Lifecycle Service von der Konzeption über die Architektur und Entwicklung bis zum Support. Die Time-to-Market verkürzt Adorsys durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen programmierten Lösungen aus dem speziell auf Digital Payments zugeschnittenen Open-Source-Portfolio. Das Open Banking Gateway von Adorsys bietet Ihnen universellen DSGVO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie adorsys.com, um Teil der Open Banking Revolution zu werden.
Es waren Händler, es waren aber auch Partner. Ja, und das war einfach immer ein großes Thema und ich fand es interessant, habe mir auch überlegt, ob wir das bei RatePay machen könnten, habe das mit unseren Produktleuten diskutiert, wir haben uns aber dagegen entschieden, weil es hat zwar ganz viele ähnliche Züge, das Credit Scoring für Unternehmen im Vergleich zum Credit Scoring für Privatpersonen, trotzdem ist es doch sehr anders und wir hätten den Fokus zu stark ändern müssen und ja, das war ähnlich eigentlich. Weißt du, RatePay habe ich damals gegründet, ehrlich gesagt, weil ich immer Kunden hatte, die gesagt haben, ich brauche einen Rechnungskauf und einen Ratenkauf. Und mein damaliger Chef wollte es nicht haben, er wollte es nicht machen. Da habe ich gesagt, dann mache ich es halt selber. Mhm. In dem Fall jetzt RatePay war ich ja selber Teil der Entscheidung, das jetzt nicht zu tun, weil wir sonst einfach auch den Fokus verloren hätten und wir gerade sehr stark wachsen. Da können wir nicht rechts und links denken, aber dann habe ich ja Jens getroffen, letztes Jahr in Las Vegas, und wir haben das Thema intensiver miteinander besprochen und irgendwie kam dann eins und eins zusammen. Ich meine, wir kennen uns schon sehr lange und haben dann irgendwann an irgendeinem Zeitpunkt beschlossen, so, wir machen das.
Okay, dann die Frage an dich, wo kommst du denn jetzt ins Spiel bei Banksware?
Ja, also ich glaube, wir haben die Idee so ein bisschen gleichzeitig gehabt und hatten, sagen wir mal, aus unterschiedlichen Ecken kommend da eine Marktnische gefunden. Bei mir war es eher so, dass ich für verschiedene Mandanten in meiner Funktion auch als Anwalt und als Berater in der Payment-Branche mir verschiedene neue Lending-Produkte angeschaut habe. vor allem in den USA und eben in den USA gesehen habe, es gibt eine, ein Produkt, das sich dort Merchant Cash Advance nennt, was eigentlich für Zahlungsanbieter in den USA fast zum Standardrepertoire gehört, was es aber hier nicht gibt. Zugleich lässt sich natürlich so eine, sag ich mal, ein Produkt, was über Zahlungsanbieter an Händler basierend auf künftigen Auszahlungen der Zahlarten an die Händler Darlehen vergibt, das lässt sich natürlich beliebig skalieren auf alle möglichen Plattformen, nicht nur auf Zahlungsanbieter. Und ich fand das sehr spannend, habe dann kein entsprechendes Pendant hier in Deutschland gefunden und erzählte Miriam dann, wie gesagt, in Las Vegas über diese Marktlücke aus unserer Sicht. Und Miriam sagte, ja, stimmt, genau. Wir haben auch diese Inbound-Anfragen bei RatePay. Und so hat sich das dann langsam dahin entwickelt, dass wir dann irgendwann Ende letzten Jahres gesagt haben, lass uns das Produkt bauen. Und das haben wir auch getan.
Genau.
Jetzt haben wir ein fertiges Produkt.
Und, ja, und ich habe immer gesagt, also das habe ich dann eben auch zu ihm gesagt, sollte ich nochmal irgendwas mit Fintech nochmal neu machen, dann nur mit einem Anwalt, weil bei RatePay haben wir wirklich sehr viel Lehrgeld gezahlt in den ersten Jahren, weil es ist doch ein Thema, was einfach sehr komplex ist. Es ist einfach zu erklären, was wir machen, aber der Hintergrund und auch diese ganze, ich sag mal, wir müssen compliant sein für Banken, das muss alles stimmen, das machst du nicht so einfach. Und das ist eben, eigentlich ist es eine juristische Werkelei, die da im Hintergrund steht. Ja.
Aber dann noch mal kurz zum Produkt. Welches Problem habt ihr denn identifiziert?
Hast du schon mal einen Kredit beantragt als Selbstständiger, so in deiner Form als Journalistin?
Nein.
Okay. Also versuchen wir uns mal in die Lage eines kleinen Online-Shops hineinzuversetzen. Der Online-Shop läuft vielleicht richtig gut, weil man auch ein gutes Segment irgendwie bedient, ist aber noch relativ im neuen Markt. Jetzt braucht dieser Online-Shop, würde gerne vielleicht temporär Saisonkräfte einstellen, weil Weihnachtsgeschäft kommt und man müsste einfach ein bisschen Hilfe haben. Plus man würde gerne zusätzliches Marketing machen. Man braucht vielleicht, ich sage jetzt mal, für die nächsten 3 Monate 10.000 Euro. Jetzt, wenn du zu deiner Hausbank gehst, dann sagst du meistens, ich habe diesen Online-Shop, der ist aber im Moment noch verschuldet, weil ich mache noch nicht wirklich hier Gewinne und im letzten Jahr habe ich vielleicht auch noch nicht so eine tolle Kredithistorie. Dann ist das vielleicht eher negativ. Also es kann sein, dass du deshalb eine Absage bekommst, weil die klassische Bank sagen würde, weiß ich nicht, kann ich nicht, ich weiß ja auch nicht, wie dein Job läuft und so weiter. Mhm. Also gebe ich dir erstmal nicht den Kredit. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, du gehst online, schaust eben nach Händlerkrediten, da findest du auch ganz viel. Es gibt Kreditplattformen, da gehst du vielleicht drauf, suchst dir das günstigste Angebot, bekommst eine erste Klassifizierung, gehst dann auch nochmal an die Bank, dann musst du aber nochmal Unterlagen liefern. Das dauert dann auch nochmal wieder einige Tage und es ist auch noch nicht gewiss, ob du dann wirklich eine Zusage bekommst. Es ist also immer noch so, dass der Prozess sehr langwierig ist und aufwendig einfach. So, jetzt stell dir vor, du verkaufst eben auch in einer Plattform, wie zum Beispiel Shopify, Amazon, eBay, you name it, da gibt es ja ganz viele. Und dort in deiner Plattform, in deinem Cockpit würde stehen, jetzt ganz einfach, ganz schnell in 15 Minuten Geld auf dem Konto haben, damit du eben investieren kannst. Würdest du da zugreifen?
Ist das eine Frage an mich?
Ja, wenn du das Geld brauchst?
Vermutlich schon, ja.
Das ist die Frage, also die sich da eben stellt. Und das ist das, was wir machen wollen. Im Prinzip ist eine ganz einfache Art, diesen Unternehmenskredit zu bekommen, eben in Verbindung mit deiner Plattform, weil wir eben zusätzlich neben diesen normalen Daten, die man abfragt bei einer Kreditprüfung, eben auch die Daten der Plattform mit abfragen können. Also wir können sehen, zum Beispiel dein Shop hat sich in den letzten 3 Monaten super entwickelt und wenn wir jetzt einfach mal hochrechnen, wie wird er die nächsten 3 Monate performen, dann glauben wir auch, dass der gut performt. Ja, das ist eben auch einfach eine sehr viel einfache Variante und ich fand es ganz nett, wir hatten ja letztes Jahr, ich bin ja auch Teil von Payment und Banking, für diejenigen, die es nicht wissen, wir hatten letztes Jahr auf der Trax den Sascha Lobo und da ist mir so ein Bild wirklich das Visual, ich habe irgendwie dieses Bild immer vor Augen, da stand Bequemlichkeit siegt und dieses Bild ging eben auch bei Twitter durch und durch. Und es ist ja in vielen Teilen so, warum entscheidet man sich eben für eine Variante, die vielleicht ich sage jetzt mal, vielleicht auch nicht unbedingt die billigste ist oder sowas, aber man möchte gerne einfach das Bequeme, Einfache haben. Das ist der Mensch, der tickt nun mal so. Und wir haben einfach mal aus der User-Sicht gedacht, wie kann es so bequem und einfach sein, dass man einfach da dem Kunden das Optimale bietet. Wenn der Kunde sich so etwas wünscht, dann sollte man das auch tun.
Ja. Ja, und die Rückzahlung erfolgt halt auch relativ einfach und gemessen am Umsatz. Das heißt also, wir nehmen circa 2-3% der wöchentlichen Settlements der Zahlarten. Ja, je nachdem, also der Kunde hat so ein bisschen die Möglichkeit zu steuern, wie schnell will er das Darlehen zurückbezahlen. Aber wir schneiden einen kleinen Teil aus den wöchentlichen Ausschüttungen von den Kreditkarten-Acquirern oder anderen Zahlarten ab. Mhm. Das machen wir auch über ein von uns kontrolliertes Konto im Hintergrund. Also das kriegt ihr gar nicht richtig mit, aber wir setzen uns direkt in den Zahlfluss. Ist auch für uns eine gewisse Sicherheit, was die Rückzahlung angeht. Aber am Ende ist es für den Kunden, sag ich mal, die 3%, die da ihm fehlen bei der Ausschüttung, das tut ihm jetzt nicht weh. Ja. Mhm. Dafür hat er halt einen sehr schnellen, sehr convenient, sehr schnellen Kreditprozess, eine sehr schnelle Kreditentscheidung. Das Schnellste, was wir jetzt bei den derzeitigen Anbietern finden konnten, waren 2 Wochen. Während wir jetzt, wenn wir jetzt eine komplette Onboarding-Strecke haben, mit einer kompletten Geldwäscheprüfung und allem, was dazugehört, immer noch in, sagen wir mal, maximal 15 Minuten auszahlen können.
Mhm. Das heißt, ihr seid also deutlich schneller?
Deutlich schneller, deutlich, ich würde mal sagen, also wir haben 2 weitere Vorteile. Einmal, haben wir, glaube ich, mehr Daten als alle anderen, die wir bei unserer Kreditentscheidung mit einbeziehen. Art 1 und Art 2 sitzen wir eben im Rückfluss aus den Zahlarten im Zahlungsfluss. Das heißt, also wir sehen genau, der Kunde, die Umsätze gehen hoch, die Umsätze gehen runter. Er muss gewisse Mindestrückzahlungsziele erreichen. Das heißt also, bei reduziertem Umsatz können wir die 3% oder was es auch immer ist, entsprechend anheben, damit er auch auf seine Rückzahlungsziele kommt bei Umsatzrückgang. Also wir haben eben nicht wie viele anderen dieser Kreditplattformen, die eine einmalige Kreditentscheidung treffen, begeben wir uns nicht in einen Blindflug, der eigentlich nach Auszahlung des Geldes beginnt, weil sie einfach nicht sehen, wie entwickelt sich dieser Shop oder dieser Händler konstant weiter, gehen die Umsätze rauf oder gehen sie runter. Wir sehen das schon und wir sitzen halt im Zahlungsfluss ganz vorne, während alle anderen im Zahlungsfluss ganz hinten sitzen und dann erstmal sehen, wenn die erste Rate nicht bezahlt wird, so hoppla, da ist ja irgendwas, da läuft irgendwas schief. Wir sehen das sehr viel schneller und wir monitoren das auch laufend. Wir sehen, es kommen zu Shortfalls, wir geben dem Händler eine entsprechende Mitteilung. Du musst hier, du musst sehen, dass du auf deine Mindestrückzahlungen kommst. Also ist auch ein sehr transparentes Vorgehen. Und ich glaube, da haben wir eine recht schöne, einzigartige Lösung geschaffen.
Ja. Wer macht denn die Risikobewertung? Wo kommen die Daten denn her?
Also wir ziehen zuerst die Daten natürlich von der Plattform. Ne? Die Plattform gibt uns jetzt mal insbesondere historische Händlerdaten. Wie lange ist der Händler schon auf der Plattform? Wie viel Umsatz macht er? Wie sind seine Kundenratings? Wie viele Retouren und dergleichen hat er? Dann schauen wir uns an, wie ist das Konto des Händlers? Also wir machen eine sogenannte Kapitaldiensteberechnung, indem wir über einen Kontoinformationsdienst auf das Geschäftskonto des Händlers draufschauen. Mhm. Dort bekommen wir eine Auswertung, hat er genügend Cashflow, um das zurückzubezahlen? Wie hoch sind seine Ausschüttungen von PayPal, von Visa, Mastercard, von was weiß ich, irgendwelchen anderen Zahlarten, RatePay, Amex, you name it. Also wir sehen schon relativ gut, wie der Händler sich auch über die Monate entwickelt hat. Gehen die Umsätze rauf, gehen sie runter, gibt es irgendwelche Rücklastschriften oder Pfändungen oder irgendwas. Und wir reichern das eben dann noch des Weiteren an über klassische Scoring-Anbieter, Kreditreform, Schufa, je nachdem, was die darlehensgebende Bank dort von uns verlangt.
Und zusätzlich haben wir dann eben auch ein Machine Learning mitlaufen, was eben vom Tag 1 an eben auch die Daten auswertet entsprechend auch, ich sag mal, was uns mit der Zeit natürlich immer besser macht. Ja? Weil wir auch selber einfach immer mehr eigene Daten dann aufbauen.
Okay. Über welche Beträge sprechen wir denn eigentlich? Was vergebt ihr an Kreditvolumen im Moment?
Also,
warum schmunzelst du?
Ja, also das ist wirklich von Plattform zu Plattform verschieden. Also die geringste Kreditsumme, die wir jetzt bei einer Plattform anbieten werden, mit der wir uns jetzt in sehr fortgeschrittenen Verhandlungen befinden, wird 5.000 Euro sein. Und das geht bis zu 50.000 Euro. Das ist die Range. Wir rechnen jetzt je nach Plattform mit unterschiedlichen Durchschnittstickets. Eine der ersten Plattformen hat sehr viele Händler, die aber alle eher klein sind. Da rechnen wir jetzt eher so mit 10.000 bis 12.000 Durchschnitt. Bei einer anderen Plattform, in der wir sprechen, rechnen wir mit, dass es bei 30.000 eher erst losgeht. Aber wir werden in der ersten Stufe wahrscheinlich erst, auch um das Ganze mal anlaufen zu lassen, bis 50.000 Euro gehen. Denn grundsätzlich ist es so, dass wir ja nicht selber auf unsere eigene Bilanz Darlehen vergeben, sondern dass wir hintendran eine Bank haben, die das Darlehen vergibt.
Und welche ist das?
Das sind verschiedene, also sind jetzt derzeit noch nicht so weit, dass wir die Namen nennen können, aber sind also doch
große bekannte Geldhäuser?
Sind alle bekannt. Derzeit sind wir mit vieren relativ weit. Ja, wir haben auch die erste, sag ich mal, Tranche insofern auch schon mehr oder weniger bereit. Also wir können theoretisch morgen loslegen. Diese Banken lagern die Kreditentscheidung im Sinne einer wesentlichen Auslagerung auf uns aus. Und da wollen wir auch erstmal so ein bisschen austarieren, Daten aggregieren, unsere künstliche Intelligenz draufsetzen, bevor wir die 50.000 Euro dann sukzessive hochfahren werden.
Aber ich wäre bei euch falsch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich mache einen Online-Seifenshop auf oder sowas, dann würde ich bei euch kein Geld bekommen, weil ihr nicht messen könnt, wie erfolgreich ich bislang war. Also gibt ihr Starthilfekapital für Händler?
Nein, das eher nicht. Wir sind ja kein ich sag mal, VC oder wir sind ja jetzt auch keine, wir helfen ja jetzt nicht beim Gründen. Ja, also es ist schon so, dass da es wichtig ist, dass da schon ein bisschen Umsatz gelaufen ist.
Ja, also wir sind jetzt nicht auch, also weder sowas noch, wir machen auch keine jetzt direkte Warenvorfinanzierung oder dergleichen, sondern es ist ein reines Working Capital Darlehen. Und die derzeitige Mindestanforderung ist, dass der Händler über einen Zeitraum von 6 Monaten über eine Plattform diese Umsätze oder Umsätze generiert und wir die dann auslesen können.
Okay. Jetzt hat ja Corona den Händlern ja ganz schön zugesetzt. Ist es nicht sehr riskant sozusagen, gerade mit so einer Technologie jetzt zu starten, weil das letzte halbe Jahr doch sehr schwierig war?
Ich glaube, es ist jetzt genau die richtige Zeit, ehrlich gesagt, also weil auch einfach der Bedarf sehr viel höher ist. Natürlich sind wir gerade in der Anfangszeit, ich sag mal so, da haben wir auch schon Herausforderungen als Risikomanagement und auch in der, ich sag mal, in der Auswahl der Plattform und der Händler mit den Banken zusammen, besprechen wir ja schon genau, welche Branchen wir sehen. Aber es ist ja so, dass man jetzt gerade rein muss in dieses Thema, weil wir haben ja gesehen in Corona, wie viele Probleme es da gab auf der Seite der automatischen Vergabe von Krediten. Es funktioniert hinten und vorne nicht. Und du merkst einfach, dass da sehr großer Nachfragebedarf ist. Und es wird auch wahrscheinlich im nächsten Jahr eher größer werden.
Eher größer werden, ja.
Ja, und wir sehen uns auch eher so optimiert, dass wir das Ausfallrisiko dadurch auch minimieren, dass wir über eine Plattform gehen, die ihre Händler ja kennt. Das heißt, die Plattform selbst geht zwar nicht ins Kreditrisiko, aber sie hat eine gewisse Branchenkenntnis über diese Händler und über diese Branchenkenntnis hat jetzt eine Bank nicht. Eine Bank vergibt Darlehen querbeet über alle Branchen hinweg. Wir stimmen uns aber mit den Marktplätzen ab. Die Marktplätze führen das, was wir gesehen haben, oder erheben doch auch für interne Auswertungszwecke sehr detaillierte Daten über ihre Händler. Das heißt, die Händler, die jetzt von der Plattform schon mal als mit höherem Risiko ausgestattet werden, die bekommen erst gar nicht diese Darlehensoption angezeigt. Also das ist nicht jeder, der kriegt eine Ablehnung, sondern die, die das angezeigt bekommen, die sind schon quasi vorgescreent von der Plattform. Und die Plattform sieht halt genau, wir wissen, dass kleine Händler oder wir wissen, der Händler hat nur Saisonalumsätze oder. Ja. Also da können wir schon sehr, sehr, sehr spezifisch uns die Händler im Vorfeld aussuchen, also quasi targeten, und dann kriegt eben nur der schon mal so eine Vorabprüfung bestanden hat, das Darlehen überhaupt als Option im Portal angezeigt.
Du guckst so skeptisch.
Naja, ich frage mich ja, weil wir gerade die kleineren Händler ja jetzt auch, wie du ja auch gerade sagtest, das Problem wird ja im nächsten Jahr eher größer. Und ich meine, viele kämpfen ja jetzt mit den Nachwehen und wissen gar nicht, ob sie das jeweils subsumiert bekommen, diese Ausfälle, die sie hatten. Jetzt geht ihr mit einem Kredit rein, und unabhängig davon ist ja doch die Gefahr einer Insolvenz oder so ja doch nicht abgewendet. So, und da frage ich mich natürlich, ne, als junges Unternehmen, inwiefern ihr dann sowas auch abfangen könnt an Ausfällen.
Also die Ausfälle trägt ja die Bank. Also wir gehen, wie gesagt, nicht ins Kreditrisiko, die Plattform auch nicht. Das nimmt die Bank. Die Bank nimmt natürlich dafür auch den Mammutanteil der Marge. Ja. Aber wir sehen das halt so, dass wir die Daten aus so vielen Quellen generieren, dass wir eine möglichst geringe Ausfallwahrscheinlichkeit berechnen können.
Und es gibt ja vielleicht, es ist schon so, dass vielleicht einzelne Branchen, dass wir das in einzelnen Branchen nicht machen werden, weil es einfach nicht dazu passt, weil die Bank auch sagt, nee, diese Branche möchte ich nicht. Ja, das kann auch vorkommen.
Also welche Branchen sind für euch interessant?
Guckt die typischen Marktplätze an. Also letztendlich ist es alles, was E-Commerce ist. Mhm. Ja? E-Commerce oder auch Zahlungsdienstleister. Es ist auch zum Beispiel ein super interessantes Produkt. Ich sage das jetzt mal, RatePay könnte auch davon profitieren, weil eben, wie gesagt, RatePay bedient viele Marktplätze, viele Händler, die eben das angefragt haben. Und so könnte es eben auch ein super interessantes Produkt sein für Payment-Anbieter, also nicht nur für Marktplätze, weil die sind ja in gewisser Weise auch eine Plattform, die Payment-Anbieter. Und wer zum Beispiel super erfolgreich damit unterwegs ist, ist PayPal. PayPal macht das schon sehr lange. Ja. Oder Alibaba. Ja. Die sind deshalb auch so groß geworden, weil sie es geschafft haben, so einen ganzen Kreislauf am Laufen zu halten und eben, ich sag mal, den Händler komplett bedienen können. Von der Zahlungsabwicklung bis hin zum Kredit. Das können aber nicht alle Payment-Plattformen, weil die gar nicht, wie gesagt, wenn ich jetzt von RatePay spreche, ja. Ich glaube, RatePay ist noch am allernächsten dran von all den Payment-Plattformen, die da sind, so ein Produkt selbst zu bauen. Es ist aber trotzdem nicht der Fokus. Und ich weiß nicht, wenn du IT steuerst, dann ist es eben so, du hast eben immer nur eine begrenzte Ressource eben zur Verfügung und musst dir als Unternehmen eben genau überlegen, auf was setzt du deinen Fokus. Und deshalb glaube ich einfach, das ist ein super Produkt, das für alle diejenigen, die Plattform betreiben. Das können dann eben klassische Händler sein. Es ist vielleicht jetzt nicht im ersten Schritt unbedingt eine Lösung für Hotels. Ja? Oder es gibt ja, oder in der Travel-Branche, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der passende Marktplatz für uns, ja, weil diese Branche jetzt gerade echt sehr, sehr große Probleme hat. Oh ja. Aber du siehst ja auch viele andere Branchen, gerade im E-Commerce, die hatten da auch einen Dip, aber da geht es jetzt wieder bergauf. Und viele Leute, es gibt, also der E-Commerce als solches wächst ja auch gerade sehr stark. Und viele stationäre Händler gehen jetzt auch oder sind jetzt während der Krise auch in den E-Commerce gegangen. Deshalb glaube ich, ergeben sich da ganz neue Chancen.
Ja, das sehe ich auch so. Also wir würden halt die Branchen, die man von Payment-Seite auch als High-Risk bezeichnet, wie beispielsweise Abonnementmodelle, ja, nicht anfassen, ja, sondern eher, also Dienstleistungen auch nicht. Ja, also das sind eher Themen, wo wir sehen, also erstmal den klassischen E-Commerce-Marktplatz angehen, auf der einen Seite, oder eben über die Zahlungsabwicklung auf der anderen Seite gehen.
Okay. Du hattest es ja gesagt, es gibt ja durchaus Wettbewerber und auch ein Berliner Wettbewerber, der ja nun auch von einer großen Bank jetzt in eine große Bank integriert wird. Also was macht ihr besser und wie viele Anbieter verträgt der Markt noch?
Also so Wettbewerber sehen wir eigentlich in der Form nicht. Wie gesagt, PayPal bietet das selbst für sich an, aber bietet das ja nicht anderen an. Und andere Wettbewerber sehen wir so nicht.
Ja, also Also wir sehen andere Player im Lending-Markt, völlig klar, ja. die gleiche Zielgruppe angehen. Genau. Ja, aber wo unterscheiden wir uns? Erstens, wir gehen über die Plattform. Mhm. Also wir gehen jetzt nicht direkt an die Händler und sagen, dann gib mir mal dein Plattform-Login, sondern wir gehen über die Plattform unter der Corporate Identity der Plattform. Das heißt, wir sind White Label embedded in der Plattform. Ja, wenn jetzt eBay, Amazon, das wäre ein Amazon Capital oder wie auch immer Amazon das nennen möchte, Loan. Und wir machen lediglich zwei Sachen. Wir exekutieren die Kreditentscheidung, okay, mhm, und wir bringen das Geld, mhm, von der Bank.
Also ihr selber werdet gar nicht sichtbar als...
Genau. Okay. Wir sind eine Middleware, die, mhm, das in, ja, im Hintergrund macht.
Genau. Okay, genau. Wir sind eigentlich ein Softwareanbieter. Ja, wir machen eben Lösungen für Banken, damit die Banken eben zusätzliche Vertriebskanäle eben haben können. Im, genau, Prinzip, so kannst du es aussehen. Ja, also du kannst an mehreren Stellen sehen. Also wir bringen Banken und Plattformen zusammen, wir bringen Kredit und Plattformen zusammen und bieten eben der Plattform auch so die Möglichkeit, ihren Händlern eben eine tolle Lösung anzubieten. Ne? Mhm. Das macht heute in der Form niemand. Wie gesagt, was ich, mhm, sagte, wie gesagt, PayPal macht es, die ING Bank macht es mit Amazon direkt, aber das ist nicht ein Produkt, was sie jetzt quasi als Softwarelösung dort zur Verfügung stellen, mhm, sondern die sind dann eher die Bankseite, die das mit Amazon macht.
Okay. Aber warum glaubt ihr, konzentrieren sich alle auf die Kreditvergabe für KMUs? Warum hat bislang noch keiner die Händler in den Blick genommen? Woran liegt das?
Die Händler sind ja KMUs. Also wir gehen halt über die Plattformen, bei denen die Händler aggregiert werden. Das heißt also, wir integrieren uns einmal auf der Plattform und erreichen damit mit einer Integration Hunderte von Händlern. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber halt ein Kundenbindungstool für die Plattform. Die Plattform bietet quasi ein Darlehen den Händlern an. Es wird schön und übersichtlich integriert in das Händlercockpit. Und so dadurch ergibt sich ja diese Win-Win-Situation. Händler, Plattform, Bank auf der anderen Seite, die sich wiederum die Zielgruppe erschließt, die sie so nicht so einfach auf einen Schlag erreichen würde.
Das ist ganz ähnlich wie bei RatePay. Ja, RatePay ist ja auch quasi kein Anbieter, der jeden kleinen Händler anbindet, sondern RatePay hat sehr viele Reseller. Ja? Mhm. Und eben über die Reseller bekommt man eben viele kleine in einem, ich sag mal, konsolidiert in einer Plattform. Es kommt immer darauf an, wie ist dein Geschäftsmodell. Wir sind ja auch keine Endkunden, wir werden ja keine Marke, ja? Wir, mhm, werden ja kein Brand, so irgendwie, dass wir sagen, wir sind jetzt der Brand für Kredite. Nein. Es ist auch, RatePay ist ja auch kein Brand. Man kennt zwar RatePay, aber die meisten haben es noch nie gehört, weil wenn sie damit bezahlen, merken sie es gar nicht. Und ähnlich ist das ja auch mit Banksware. Ja? Das ist ja das Charmante am White Label. Ja? So dass du eigentlich, dass die Plattform auch ganz klar ihren eigenen Nutzen auch in den Vordergrund stellen kann. Und die Plattform kann damit werben, dass sie eben so etwas für ihre Händler anbietet.
Woher kommt der Name Banksware eigentlich?
Ja, also... Guck mal, kennst du Spanx? Spanx macht ja auch was Uncooles cool, ich sag's mal so.
Das war so ein bisschen. Ich will jetzt nicht daneben hauen, aber meinst du diese. Oder was meinst du? Woran musst du denken?
Nein, also das war, also ehrlich gesagt, die Namensfindung, wir hatten ja auch unterschiedliche. Wir haben ja gesagt, also eigentlich, was machen wir? Wir machen eigentlich eine coole Softwarelösung für Banken. Also so kamen wir in der Namensfindung. Und dann hatten wir aber so. Manche Sachen hörten sich so blöd an und dann irgendwie kamen wir auf das X dazwischen. Dann haben wir gesagt, wie Spanx. Ja? Ja. Und dann sagen wir Spanx. Das sind ja, das ist also für die Herren, die meisten kennen das vielleicht nicht, aber es ist natürlich so, Spanx ist ja so eine spezielle Unterwäsche.
Sehr unscharf.
Was ich meinte, was Uncooles cool macht, so sämtliche Dellen werden irgendwie.
Interessant, gekettet. Was du alles kennst, ich kannte das nicht. Aber.
Deshalb habe ich mir gerade so die Assoziation gehabt, was ist es eigentlich, weil damals, weil ich durchaus bei der Namensfindung war, bei mir auf einmal dieser Spanx, das war auf einmal so einmal da und ich fand das eigentlich ganz lustig.
Ja, was stand denn für Auswahl? Man muss ja auch sehen, also es gibt ja nicht mehr so viele .com-Domains, die verfügbar sind. Ja, also wir haben da eher was gesucht, was wirklich eine absolut treffende Bezeichnung ist. Ja, wir sind eine Software für Banken, kombinieren das mit diesem X und wir, und also ich konnte es gar nicht glauben, die .com-Domain gab es noch.
Ja. Da ist man gar nicht so wählerisch mittlerweile.
So hat sich das dann ergeben. Ja, also wir wollten jetzt nicht irgendwie so ein IO oder AI oder sonst was dahinter machen, sondern wirklich eine Dotcom-Domäne. Genau. Und das war einer der ausschlaggebenden Punkte. Ganz unspektakulär.
Wir hatten ganz viele Namensspiele. Also ich weiß gar nicht mehr, was das alles war, aber das wurde es dann irgendwann. Wir fanden es dann auch irgendwann cool. Wir hatten auch mit dem X, das sieht ganz gut aus. Ja.
Okay. Korrigiere mich, aber du warst ja vorher bei der Wirecard auch, ne? Und soweit ich da irgendwie habe munkeln hören, sollte ja quasi auch die Wirecard eine Partnerbank von Banksware werden. Jetzt wissen wir ja alle, was mit Wirecard passiert. Es musste im Zuge dessen das Businessmodell nochmal umgedacht werden von Banksware?
Nee. Also ich war nicht bei Wirecard, sondern ich war bis 2009 oder 2010 Aufsichtsrat der Wirecard Bank. Mhm. Mehr nicht.
Okay.
Ich habe natürlich immer wieder mal ein Beratungsmandat für die Wirecard gehabt. Das hatte ich schon. Wir haben auch in der Tat mit der Wirecard Bank über eine Position als Darlehensgeber gesprochen. Und das ging auch so weit, dass wir begonnen haben, uns in das Kernbanksystem der Wirecard zu integrieren. Also da ist auch schon erheblich Arbeit in die Integration reingeflossen.
Weil das hat das Ganze ja doch sehr verzögert, ne?
Also ja, also ich weiß, am Ende war es so, also wir wollten mit der Wirecard Juli einen MVP machen und dann im August, Anfang September live gehen.
Mhm.
Das ist natürlich jetzt nicht passiert, aus offensichtlichen Gründen, und hat aber jetzt nur dazu geführt, dass wir quasi umsonst eine Anbindung an das Wirecard-Kernbanksystem gebaut haben. Die können wir in die Tonne treten, aber es hat eigentlich zwei positive Aspekte mit sich gebracht. Der eine ist, wir haben gesehen, dass wir eigentlich ein eigenes Kernbanksystem führen müssen, um diesen erheblichen Einmalaufwand der Integration in, also die heiligste Kuh einer Bank ist das Kernbanksystem, die wollen da am liebsten gar keinen mehr drauf lassen, um das zu vermeiden. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben aus den Learnings mit Wirecard Bank heraus eine eigene Instanz des Mambo-Kernbanksystems bei uns am Laufen und führen alle Darlehenskonten für die Bank im Nebenbuch bei uns. Mhm. Das heißt also, wir müssen mit der Bank nur einmal sprechen und sagen, liebe Bank, hier ist der Marktplatz so und so sehen die Händler aus, wie sind deine Darlehenskriterien? Wir entwickeln diese sogenannte Scorecard mit der Bank und die Bank eröffnet uns ein Hauptkonto.
Mhm.
Und wir führen dann die ganzen Darlehenskonten im Unterkonto in unserem bei uns geführten Kernbanksystem.
Mhm.
Das heißt, das vereinfacht die Integration, es ist nur ein Einmalaufwand und alles andere läuft eben komplett bei uns.
Mhm. Okay.
Von daher sehe ich das jetzt eher, es hat uns jetzt natürlich ein paar Monate gekostet, keine Frage. Wir wären live mit Umsätzen und mit Darlehen, die wir vergeben.
Vor allem das, ja.
Wäre das jetzt alles nicht passiert.
Ja.
Aber so ist es halt mal. Es ist auch gut, dass es eben noch rechtzeitig passiert ist, wenn das quasi so 2-3 Monate später passiert. Und wir haben ja gesehen, dass bei der Wirecard Bank, obwohl sie jetzt nicht in der Insolvenz ist, ja plötzlich doch alle Räder zum Stillstand gekommen sind. Das wäre wahrscheinlich nicht gut gewesen.
Ja. Deshalb, aber das ist natürlich auch der Kern eines Startups, ja. Man fängt an. Es ist ja immer gut, dass du manchmal gar nicht weißt, was alles so auf einen zukommt. Also wer hätte denn an Corona und an Wirecard gedacht?
Und beides zusammen auch noch, ne?
Alles zusammen, aber weißt du, wir sind ja Schmerzen gewöhnt jetzt und ich. Also wir kriegen das schon hin. Und ich glaube, das ist einfach auch. Ja, man muss auch immer das Positive daran sehen. Wie gesagt, die Geschichte mit Mambo, die hätten wir wahrscheinlich gar nicht gemacht, hätte es das mit Wirecard nicht gegeben. Und dadurch ist es jetzt eigentlich eine viel coolere Sache geworden.
Mhm. Seid ihr aktiv auf die zugegangen oder haben die, also wie kam es zu diesem Match?
Wir haben die aktiv angesprochen.
Mhm.
Wir haben die aktiv angesprochen und die waren gerade dabei, das Kernbanksystem zu wechseln.
Mhm.
Und wir haben uns dann gleich auf das neue Kernbanksystem konzentriert, das dort schon im Testlauf war, und haben uns begonnen, dort zu integrieren.
Mhm. Wenn man ja jetzt hier reinkommt, dann sieht es ja so gar nicht startupig aus, sondern sieht ja tatsächlich aus wie eine Anwaltskanzlei und auch drumherum. Also die Reinhardtstraße in Berlin ist natürlich irgendwie auch sozusagen die Büros der Bundesverbände. Ist das jetzt Zufall oder ist das ein Statement, wie viel Juristerei auch in dem ganzen Unternehmen steckt? Und du hast es ja eingangs auch gesagt, du würdest nie wieder ohne einen Juristen gründen.
Also ich glaube, du brauchst, um einen Fintech in dieser Art und Weise zu machen, vor allem wenn du eine wesentliche Auslagerung für eine Bank machen willst, bin ich ganz hart der Meinung, dass man das nicht als 25-jähriger Uni-Absolvent macht. Also du brauchst einfach eine gewisse Erfahrung in diesem Markt, wie diese Branche tickt, wie die Compliance tickt, was man dazu haben muss. Und ich glaube, deshalb ist das ganz gut. Und das hier ist natürlich Jens' Büro hier in Berlin. Ja, deshalb ist es ein Anwaltsbüro.
Und das ist sehr schön, da kann man ja gar nicht meckern.
Ich finde es super schön.
Das ist mal was anderes als die Holzpaletten.
Ich finde übrigens, es sieht überhaupt nicht aus wie eine Anwaltskanzlei.
Achso, dann bist du mehr
Kummer. Aber es ist auch nicht, sieht auch nicht aus wie ein klassisches Startup-Büro pre Revenue, sondern am Ende ist es so, wir haben das von einem ehemaligen Mandanten von mir, der ist hier aus den Räumen herausgewachsen und wir haben das übernommen. Und das ist hier eben, das war eine reine Opportunity. Ja? Also wir zahlen hier relativ günstige Miete und es ist gut gelegen in Mitte. Und so hat sich das eben ergeben.
Ja, wir haben gestern noch über die Miete gesprochen. Ich glaube, da könnte so manches Startup von träumen, oder?
Genau.
Das ist alles gut, wenn man schon ein bisschen alt eingesessen ist.
ja, das stimmt.
Genau, also wir haben da einen alten Mietvertrag übernommen und wir haben auch einen guten Vermieter. Also von daher, und wir können halt hier schön rauswachsen. Ne? Ich habe das damals als mein Münchner Anwaltsbüro vor, weiß ich, 4 Jahren oder sowas angemietet. Und habe das an mehrere untervermietet, mit denen wir auch eng weiter zusammenarbeiten. Die Deutsche Handelsbank sitzt hier, das Reimann Family Office, Fintech Systems und dergleichen. Gleichzeitig sind das nur Hauptstadtrepräsentanzen, das heißt also, wir könnten uns das sukzessive auch weiter ausbreiten. Also für uns ist das eine optimale Lösung hier. Ich glaube auch so von Anbindungen und allem.
Ja, aber auch ihr müsst ja wachsen und braucht Geld. Sind also die ansässigen VCs hier interessant für euch oder mit wem sprecht ihr jetzt?
Wir führen jetzt diverse Gespräche, also nicht nur ansässige, auch internationale. Ganz interessante, ich sag mal, Dinge, die sich da jetzt so plötzlich irgendwie aufgetan haben, vor allem auch seit unserem Coming Out in der letzten Woche.
Ja, genau.
Es sind wirklich noch einige auf uns zugekommen. Es ist sehr, sehr spannend, müssen wir echt sagen. Aber wir können jetzt gerade noch keine Details dazu offenlegen.
Okay, aber international wäre für euch sofort ein Thema, oder?
Ja, was interessant ist, weißt du, das ist so, ich denke manchmal, was ist es auch leider etwas sehr Deutsches, dass die Deutschen eher daran denken, oh Gott, wie die Frage, die du eben gestellt hast, das Risiko nächstes Jahr nach Corona ist viel schlimmer und deshalb, wer weiß, ob das ein richtiger Case ist. Sprichst du mit einem Amerikaner oder einem Engländer, nächstes Jahr wird der Markt für Kredite sowas von abgehen, was für ein geiles Produkt. Das sind zwei Welten und das ist so ein bisschen was ich leider auch oft in Deutschland sehe, dass man immer nach dem Negativen erstmal sucht und nicht so sehr darauf eingehen, was da eigentlich für eine Opportunität ist. Und wenn wir nicht mal anfangen, so zu denken, dann werden wir es in Deutschland nicht schaffen, große Startups zu bauen, indem wir auch einfach mal Mut haben, in ein Risiko reinzugehen. Klar, wir können das niemandem versprechen, aber es wird wahrscheinlich so, ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Markt abgehen wird wie eine Rakete. Und da glaube ich eher, dass amerikanische oder auch, ja, wie gesagt, also es sind mehrere, mit denen wir gerade sprechen.
Also versteht ihr euch auch einen Teil als Rettung, weil du sagst, es sind Opportunitäten und wenn wir natürlich den Händlern jetzt auch die Möglichkeit eröffnen, Zugang zu Kapital zu bekommen oder zu Krediten vielmehr, seid ihr auch ein Teil der Rettung?
Ja, ist es sicherlich auch, ja, weil es endlich mal eine Online-Lösung gibt, die auch einfacher wird. Ja,
ja, wir kommen ja von der, also wir haben ja die Darlehensvergabe quasi umgekrempelt. Ja. Wir haben gesagt, bevor der Kunde überhaupt das Darlehen will, sagst du Bank schon, zu welchen Konditionen du Darlehen vergibst. Das heißt also, wir können natürlich alle möglichen Konditionen dazu packen. Die Bank sagt, okay, ich gebe das Darlehen, wenn der Händler so und so alt ist und. Und zusätzlich, wenn der Händler auch, wenn wir eine KfW-Bürgschaft für 90% oder was, was diese klassischen Corona-Darlehen. Ne? Mhm. Dann kommen die KfW mit weiteren Voraussetzungen, mhm. die der Händler erfüllen muss. Das können wir alles in unsere Scorecard packen mhm. und immer noch genauso schnell entscheiden. Mhm. Mhm. Ja, also das ist halt das Schöne an dieser eskalierbaren Version. Das heißt, mit anderen Worten, wenn es uns vor Corona schon gegeben hätte, hätten wir theoretisch auch für die Banken diese Corona-Darlehen sehr schnell und sehr effizient vergeben können.
Wenn über Banksware gesprochen wird, ja, du sagtest ja jetzt gerade auch in der letzten Woche, war ja auch ein bisschen Medienrummel und dann wurde ja immer betont, RatePay-Gründerin bringt neue Startup an den Markt. So. Jetzt seid ihr ja, glaube ich, vier, die das macht. Wie teilt ihr euch untereinander auf und wer wird von euch sichtbar als Gesicht dieses Unternehmens?
Ja, kommt immer drauf an, wer was macht, ja. Also das ist ja schon, ich werde auf jeden Fall im Bereich Vertrieb und Marketing tätig sein, deshalb werde ich wahrscheinlich sichtbarer werden als die anderen, wenn ich mich um Communications kümmere. Ja, Jens, der macht, ich meine, es wäre, ja. eigentlich ist es ja schon wahrscheinlich klar, was er macht, ja.
Als Anwalt. Ja, also ich sehe das eher so, also Miriam ist eine klare Außenministerin und ich mache gerne den Innenminister. Wir haben Chief Product Officer, den Fabian Heiß von Finley dabei, der auch Mann der ersten Stunde ist. Ich habe ja sehr viele Startups begleitet über die letzten 20 Jahre und habe mir einen CFO geholt, mit dem ich viele Jahre bei Adjust gearbeitet habe, den auch in Stenzel, den ich sehr gut kenne und der mich eigentlich auch als CFO bei Adjust immer überzeugt hat. Und also wir haben die letzten 4-5 Jahre die Finanzierungsrunden und die verschiedenen Themen bei Adjust, ich habe sie rechtlich begleitet, er war in-house mein Ansprechpartner. Und so haben wir doch ein eingespieltes Team, das sich schon sehr lange und sehr gut kennt. Ja. Und haben vier Leute, die alle schon mal was aufgebaut haben, die alle jetzt nicht frisch von der Uni kommen, sondern wirklich, glaube ich, wissen, was sie tun.
Ja. Und wann werdet ihr auch personell wachsen wollen?
Wir fangen jetzt an. Also wir führen gerade die ersten Gespräche. Wir haben am Freitag hier ein Assessment Center.
Ah, okay.
Wir haben ja über LinkedIn derzeit Chief Technology Officer Stelle und eine, sagen wir, Founder Right Hand Stelle ausgeschrieben und fangen damit jetzt mal an. Ja, und dann geht's. Also wir sind jetzt derzeit fünf. Ich sag mal, wir haben das jetzt so ausgerechnet. Im nächsten Schritt kommt die Finanzierungsrunde und wir haben eigentlich vor, im nächsten Jahr so auf 25 Leute sowas zu wachsen. Mhm.
Wo steht ihr denn im Business-Erfolg in einem Jahr und in 5 Jahren? Was ist da so eurer, wenn jetzt eine Fee käme und die erfüllt euch jeden Wunsch?
Also das ist jetzt 2023, also was wollen wir mal in so einer kurzen Zeit denken, wenn du einfach mal denkst, okay, dann wäre ich gerne, wir sind auf jeden Fall der neue Bankenstandard, ja, also wenn es darum geht, automatisierte Kreditvergabe zu machen, dann ist das eine coole Sache. Mhm. Wir haben dann vielleicht auch noch mal ein paar neue Features auf den Markt gebracht und haben es geschafft, vielleicht schon eine leichte Profitabilität zu bekommen und verdienen richtig ordentlich, machen richtig ordentlich Asche und haben ein paar tolle Bankpartner. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist so, wir wollen dahin. Also wir wollen auch keine Luftnummer werden, sondern wir wollen auch echtes Geld verdienen. Ja. Das ist, ich glaube, das haben wir auch bei RatePay sehr stark gelernt, dass man irgendwo so wachsen muss, dass man gesund wächst. Und nicht zu schnell, zu viele Leute, weil das schafft man oft. Das kann auch eine Organisation gar nicht richtig verdauen. Und das ist einfach wichtig, also auf die richtigen Kunden zu setzen. Und wir führen jetzt schon wirklich sehr gute Gespräche. Wir sind sehr optimistisch, dass wir dieses Jahr noch mindestens, also wir werden auf jeden Fall dieses Jahr so eine Plattform, mit der sind wir uns eigentlich schon handelseinig, die können wir sofort anschließen. Da geht es jetzt darum, sobald wir mit der Bank soweit sind, wird die angeschlossen und ich würde auch mal sagen, wir schaffen es bald sogar noch eine zweite dieses Jahr am Start.
Dürft ihr die erste schon nennen?
Nee, wir sind da noch
Gute Jurist.
Leider geht das nicht, aber ja, ich sehe das ähnlich. Also meine Vorstellung ist eher die, dass wir auch Banken erreichen, die zwar heute über Digitalisierung und Innovation sprechen, aber es eigentlich noch nicht tun oder es völlig falsch tun. Und sie können uns theoretisch nutzen, dass die quasi diesen Markt über einen One-Stop-Shop zu erreichen, sich selbst als Bank digital an digital affine Unternehmen oder auch Konsumenten zu richten. Das sind natürlich lange Sales-Cycles bei diesen Banken. Ich glaube, so in 2-3 Jahren wünsche ich mir, dass wir dort eigentlich zum Standardrepertoire gehören.
Mhm. So wie das Banks Unterwäsche. Ja? So dann eben sagen, okay, du machst dieses Uncoole cool. Ja? Mhm.
Das ist schon sehr uncool.
Ja, aber genau das ist ja was.
Er geht hier sofort los und guckt mal, was das eigentlich
ist. Dann guck dir das an, Also ich meine, was viele der traditionellen Banken, die haben heute einfach keine coole Lösung. Mhm. Und die haben aber eigentlich, hätten die hinten richtig gute Sachen. Ja, die haben, also da steckt ganz viel drin, aber sie können es nicht gut präsentieren. Und deshalb sind sie dann auch im Vertrieb nicht gut aufgestellt. Und ich glaube, das ist sowas, wo wir ran wollen. Ja? Das ist einfach etwas, wir können im Prinzip jede Bank irgendwann dazu enablen, eine richtig coole End-to-End-Kreditantragsstrecke plus Verwaltung zu haben und auch für den Händler oder für den jeweiligen Kunden ein gutes Erlebnis zu schaffen. Was extrem wichtig ist. Ja? Und dadurch wird es bequem und einfach und schön. Ja?
Genau. Wurde ja schon auch gesagt, dass ihr quasi eine der spannendsten Neugründungen 2020 seid. Seht ihr das dann also ähnlich vermutlich?
Sonst würden wir das ja nicht machen. Aber schau mal, wir haben ein absolut einzigartiges Team. Und ich muss auch sagen, vor 10 Jahren hätte ich mir das nicht zugetraut. Das ist so komplex, sowohl rechtlich wie auch technologisch. Das geht auch erst, seit wir Open Banking haben, seit es die PSD2-Richtlinie gibt, die uns erlaubt, auf die Konten draufzuschauen, ja. Banken die Schnittstellen bereithalten müssen. Und von daher ist halt gerade im Zusammenhang mit Embedded Financial Services, wie sich so schön nennt, sind wir da, glaube ich, ganz vorne auf einer Welle, die kommen wird, dabei.
Ja. Gut, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Vielen Dank.